Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. 10 Tage vor dem bundesweiten Start werden heute in Herne im Ruhrgebiet die ersten Elektroroller verliehen. Der Hamburger Hafen muss auf mobile Stromgeneratoren verzichten und Chile kündigt den Kohleausstieg an. Außerdem im Programm heute, wie ist die Rechtslage beim Retten von Lebensmitteln aus Supermarktcontainern und was tun Nachbarländer gegen die Lebensmittelverschwendung? Im Verbrauchertipp schließlich geht es um die Frage, wie Holz nachhaltig und umweltverträglich geschützt werden kann. Die Ruhrgebietsstadt Herne ist Vorreiter, oder sollte es besser heißen Vorroller, in Sachen Elektroscooter. Dort können sie mit Erlaubnis der lokalen Behörden schon ab heute ausgeliehen werden. Bundesweiter E-Roller-Start ist erst am übernächsten Samstag. Startklar sind in Herne nun heute 50 Elektroroller. Kai Rüßberg war dort.
Die kleinen Reifen rappeln auf den unebenen Straßen von Herne im Ruhrgebiet. Auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Steinkohle AG ist nun die Firma Zirk ansässig. Viele Städte in Deutschland haben Sorge, von den Verleihfirmen, ähnlich wie im Ausland, mit abgestellten Rollern überflutet zu werden. Zirk Deutschland-Chef Max Hüsch hat hingegen mit der Stadt Herne schon früh eine Vereinbarung getroffen, in welchen Zonen wie viele Roller aufgestellt werden.
Es gibt in der Vergangenheit Erfahrungen, die gezeigt haben, wie man es nicht macht. Und wir glauben daran, dass wenn wir uns nachhaltig am Markt platzieren und behaupten möchten, müssen wir mit den Städten zusammenarbeiten.
In anderen Großstädten ist die Situation mit wild abgestellten Rollern zum Teil außer Kontrolle geraten. Paris hat vor wenigen Tagen die Reißleine gezogen und beseitigt die Kleinfahrzeuge, die verkehrswidrig oder behindernd auf Straßen, in Parks oder sogar in der Seine herumliegen. Jérôme Comet, Bürgermeister des 13. Bezirks südlich von Notre-Dame, warnte die Verleiher vor einem entschlossenen Durchgreifen, wenn sich nichts ändere.
Les trottinettes électriques mal garées sur les trottoirs.
Die Elektroroller, die wild auf den Bürgersteigen geparkt sind, damit ist jetzt Schluss. Wir sammeln sie ein und bringen sie auf einen Sammelplatz. Ich werde dabei nicht locker lassen. Der Herner Oberbürgermeister Frank Duda versucht es mit einer vorwärtsgewandten Strategie. Noch bevor eine Verordnung für Kleinstfahrzeuge in Kraft tritt, hat er für 50 Tretroller der Firma Zirk Einzelgenehmigungen ausgestellt. Später sollen es 150 werden.
Weil wir das als Innovation sehen. Wir sind angefangen als Stadt ohne Hochschule. Mittlerweile haben wir die Spitzenforschung in diesem Bereich und wir können sehr schnell transportieren, dass aus Spitzenforschung auch Produkte folgen.
Herne sieht in den elektronisch angetriebenen Tretrollern eine Chance für die Verbesserung der Mobilität seiner Bürger. Bürgermeister Duda deutet an, dass in Kürze auch Kooperationen mit den Verkehrsbetrieben geplant sind. Gedacht wird dabei an günstige Kombi-Tickets per Smartphone-App.
Die meisten Leute denken nur an das Fahren. Hier geht es um Vereinbarungen, die wir in der Verbindung zum öffentlichen Nahverkehr abgeschlossen haben und vor allen Dingen in der Datennutzung. Der wahre Wert unserer Vereinbarung liegt nicht im Fahren von Scootern, sondern in der Frage, wer kann die Bewegungsmusterdaten aufnehmen. Und hier haben wir erstmals eine richtungsweisende Vereinbarung schließen können.
Die Firma Zirk ist bereits an 7 Standorten in Europa als Verleiher unterwegs, darunter Wien. Laut eigener Aussage fahren bereits Tausende ihrer Roller und in Kürze will das Berliner Startup auch in weiteren deutschen Städten starten. Für den deutschen Markt wurde ein neues, stabileres Modell entwickelt, das in China im Auftrag gefertigt wird. Dadurch soll Vandalismus verhindert und die Haltbarkeit erhöht werden, beteuert Hüsch.
Wir haben von Anfang an gemerkt, dass das, was auf die europäischen Märkte und auf den amerikanischen Markt kam, viel Konsumerqualität ist. Das heißt, ein Kinderspielzeug, was mit einem Motor elektrifiziert wurde, nur in den wesentlichen Aspekten, was Sicherheit und Qualität angeht, große Probleme aufweist. Und deshalb haben wir von Anfang an darauf gesetzt, dass wir mehr Stabilität bieten.
Alle Kabel laufen innen in den Holmen und sind mit einem Stahlgewebe vor Vandalismus geschützt. Der Ständer und Rahmen sind extra stabil und die Bremsen verstärkt. Zirk will nicht die Fehler von anderen Fahrradverleihfirmen wiederholen, deren Räder in vielen Großstädten schnell zu Schrott wurden.
Es gab dieses Problem mit den Fahrradanbietern. Wir möchten die Städte nicht fluten. Das bedeutet, immer wie die Nachfrage ist, werden wir das Angebot anpassen. Und das hängt ganz stark davon ab, wie die Städte auch mit uns in Dialog treten.
Entscheidend ist, wie das Angebot angenommen wird. 10 Minuten Nutzung kosten 2,50 Euro. Das ist so viel wie ein Busfahrschein für die ganze Stadt. Doch Zirk setzt nicht nur auf Berufspendler als Kunden, sondern auch auf Touristen, die auf kleinen Rädern stehend die Sehenswürdigkeiten anrollern.
10 Tage vorm bundesweiten Start dürfen heute in Herne im Ruhrgebiet die ersten Leihroller mit Motor auf die Straße. Es wird nun doch keine mobilen Stromgeneratoren im Hamburger Hafen geben. Steht nun ein zukunftsweisendes Projekt vor dem Aus? Axel Schröder informiert.
Die Idee ist gut. Wenn Fracht- und Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen von Land aus und mit Ökostrom versorgt werden, können die Dieselgeneratoren an Bord der Schiffe abgeschaltet werden. Vor allem die Hintergrundbelastung durch Stickstoffdioxid in hafennahen Vierteln würde gesenkt. Die Hamburger Wirtschaftsbehörde wollte deshalb im Rahmen ihres Luftreinhalteplans 9 mobile Flüssiggasgeneratoren, sogenannte Powerpacks, anschaffen. Die können von der Kaimauer aus oder direkt auf den Schiffen einigermaßen sauberen Strom liefern. Aber aus der Idee wird vorerst nichts. Das räumt jetzt die Wirtschaftsbehörde in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage ein. Die derzeitige Schiffsgeneration hat nicht die passenden Anschlüsse, die passenden Stecker an Bord. Und die Reedereien lehnen die nötigen mehrere hunderttausend Euro teuren Nachrüstungen ab. Eine Verpflichtung der Reedereien, ihre Schiffe schnell umzurüsten, um den Hamburger Hafen überhaupt anlaufen zu dürfen, lehnt Hamburgs Wirtschaftssenator ab. Eine solche Regelung müssten dann auch die beiden Konkurrenzhäfen in Rotterdam und Antwerpen einführen.
Schiffe ohne Anschlüsse für Strom von außen. Warum Hamburg doch keine mobilen Stromgeneratoren kaufen will? Beliebte Reiseziele wie Barcelona, Palma de Mallorca und Venedig sind die am stärksten von Kreuzfahrtemissionen belasteten Städte Europas. Die meisten Luftschadstoffemissionen gehen dabei offenbar auf die Flotte des italienischen Branchenriesen Costa Crociere zurück, dicht gefolgt von MSC Cruises aus der Schweiz. Zu diesem Ergebnis kommt eine heute veröffentlichte Studie vom europäischen Dachverband Transport and Environment, einer Partnerorganisation des Naturschutzes. Bundes NABU. NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller sagte, die Städte müssen schnellstmöglich dreckige Schiffe aus ihren Häfen verbannen. Die Abnahme von Landstrom aus erneuerbaren Quellen muss zur Pflicht werden. Norwegen hat kürzlich ein Einfahrverbot in Fjorde für Schiffe mit laufendem Verbrennungsmotor beschlossen. Es wird ab 2026 gelten. Nächster Gastgeber der UN-Klimakonferenz ist Chile, und zwar im Dezember. Jetzt kündigt das südamerikanische Land seinen Ausstieg aus der Kohleverstromung an. Ivo Maroschik berichtet.
Noch rauchen in Chile 28 Kohlekraftwerke. Das südamerikanische Land bezieht 40% seines Stroms aus Kohle und liegt damit ungefähr in der gleichen Größenordnung wie Deutschland. Doch als Gastgeber des Weltklimagipfels im Dezember will Chile jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. In den nächsten 5 Jahren sollen die 8 ältesten Kraftwerke abgeschaltet werden. Als Ziel hat Präsident Piñera verkündet, dass bis 2040 alle Kohlekraftwerke vom Netz sollen. Chile setzt auf Wind und Sonne. Das Land hat nahezu ideale Voraussetzungen für den Bau neuer Solaranlagen und Windparks. Laut Präsident Piñera trägt Chile damit seinen Beitrag, um den Klimawandel aufzuhalten. Umweltschützer gehen aber davon aus, dass das jetzt verkündete Ziel nicht ehrgeizig genug ist. Sie fordern einen Kohleausstieg bis 2030, denn die meisten Forscher gehen davon aus, dass dieses Enddatum für die Kohleverstromung nötig wäre, um die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Für Deutschland hat die Kohlekommission einen Ausstieg aus der Kohle bis 2038 empfohlen.
Ein Beitrag von Ivo Maroschik. Die Justizminister der Länder wollen bei ihrem Treffen heute in Travemünde unter anderem darüber diskutieren, ob das Containern entkriminalisiert werden soll, also die Suche nach Essbarem in Supermarktmüll. Der Vorschlag kommt von Till Steffen, dem grünen Hamburger Justizsenator. Er sagte am Freitag im Deutschlandfunk,
viele Mülltonnen sind ja auch ganz offen zugänglich, also man muss gar nicht weiter irgendwelche Dinge überwinden. Was natürlich nicht geht, ist jetzt in irgendwelche Keller eindringen und da nach Lebensmitteln suchen. Das soll ja gar nicht damit beabsichtigt sein. Aber vielfach ist es ja so, dass die Sachen direkt auch so zur Verfügung gestellt werden, dass die Müllabfuhr unmittelbar drankommt. So ist es ja dann organisiert. Wenn da jemand sagt, Moment mal, bevor das jetzt hier in den Müllwagen geht, dann nehme ich doch. Das ist doch eigentlich eine total sinnvolle Sache. Und das dann als Diebstahl zu bestrafen und zu sagen, da muss der Schutz des Eigentums durch das Strafrecht garantiert werden, ich halte das für zu weitgehend.
Die Position von Till Steffen, dem Hamburger Justizsenator. Containern als Delikt. Anfang des Jahres wurden in Bayern 2 Studentinnen wegen Diebstahls verurteilt, weil sie Lebensmittel aus Supermarktmüll gefischt hatten. Wie ist die Rechtslage? Ein Erklärstück von Klaus Hempel.
Zwei Studentinnen brechen den Müllcontainer eines Supermarktes auf und nehmen ein paar weggeworfene Lebensmittel mit. Dafür werden sie wegen schweren Diebstahls zu 8 Stunden Sozialarbeit und 225 Euro Geldstrafe verurteilt. So geschehen in Bayern Ende Januar. Was sich hart anhört, ist strafrechtlich gesehen eine klare Sache. Denn wer fremde Dinge einfach mitnimmt, begeht einen Diebstahl. Zwar kann man argumentieren, dass Müll niemandem mehr gehört. In der Regel ist das auch so, da ein ehemaliger Eigentümer kein Interesse mehr an den weggeworfenen Sachen hat und sein Eigentum aufgibt. Es gibt aber Ausnahmen. Supermarktbetreiber wollen grundsätzlich nicht, dass außer der Müllabfuhr jemand Lebensmittel aus ihren Abfallcontainern mitnimmt. Dass Containerfälle oft nicht vors Gericht kommen, liegt daran, dass der Wert der gestohlenen Produkte meist unter 50 Euro liegt. In solchen Fällen müssen Supermarktbetreiber einen Strafantrag stellen, damit die Tat verfolgt wird. Das lassen sie oft bleiben, weil sie sich nicht unbeliebt machen wollen. Außer wegen Diebstahls kann man sich beim Containern auch wegen Hausfriedensbruchs strafbar machen. Das Supermarktgelände darf man nämlich nur zu den normalen Öffnungszeiten betreten. Abends nach Ladenschluss über den Zaun klettern darf man nicht. Wer dann auch noch ein Schloss zerstört, um auf das Gelände zu gelangen oder um den Container zu öffnen, der begeht außerdem eine Sachbeschädigung. Jedoch muss der Supermarktbetreiber auch hier einen Strafantrag stellen, bevor man dafür bestraft werden kann.
Klaus Hempel über die juristischen Hintergründe des Containers. Tschechien hat seine Supermärkte vor fast 1,5 Jahren verpflichtet, Lebensmittel, die das Haltbarkeitsdatum überschritten haben, an Hilfsorganisationen zu spenden. Die sind im Prinzip auch zufrieden mit der Regelung. Es gab und gibt aber auch Kritik daran. Marianne Alweis.
Miriam Schumanova packt Lebensmittel in ihr altes Auto. Wir haben hier verschiedene Sachen bekommen, Kartoffeln, Kakao für die Kinder, Gemüse. Ohne das wäre es schwierig. Wegen eines behinderten Kindes ist Schumanova auf die Lebensmittelbank angewiesen, das tschechische Pendant zu den deutschen Tafeln. Auch Katarzyna Vanjosova fährt regelmäßig zu einem der Abgabezentren. Ich kann Fleisch, Konserven, Gulasch und anderes mitnehmen. So spare ich Geld. Das lege ich dann in einen Umschlag bei der Leiterin meines Wohnheims, um meine alten Schulden zu bezahlen. Vanjosova lebt in einer Einrichtung für Mütter in Not. Aber auch ältere Menschen leiden unter den steigenden Lebenshaltungskosten. Zwar boomt die Wirtschaft, aber fast 1 Million Tschechen leben unter der Armutsgrenze. Sie erhalten die Lebensmittel, die abgelaufen, aber noch gut oder nur leicht beschädigt sind, über Hilfsorganisationen, Suppenküchen oder Obdachloseneinrichtungen, erklärt Vera Došová, die Leiterin der Prager Lebensmittelbank. Täglich kommen Lastwagen mit Lebensmitteln zu uns und wiederum andere liefern sie an die Bedürftigen. Bei uns im Logistikzentrum herrscht reges Treiben von frühmorgens bis spätabends. Seit Anfang 2018 ist das Gesetz in Kraft, das große Supermärkte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern verpflichtet, Waren kostenlos zu spenden. Darunter sind nun auch leicht verderbliche Produkte wie Milch, Brot oder Wurst. Und vor allem ist es deutlich mehr geworden, bilanziert Veronika Lachova vom tschechischen Dachverband der Lebensmittelbanken. Wir haben die Statistik für das erste Quartal 2019 und da konnten wir 4-mal mehr Lebensmittel registrieren als im Vorjahr. Schon im ersten Jahr hatten sich die Spenden verdoppelt. Und immer noch kommen neue Supermärkte dazu, heißt es aus Prag. Discounter wie die britische Handelskette Tesco weisen allerdings darauf hin, dass sie früher schon alle ihre übrig gebliebenen Lebensmittel abgegeben hätten. Allein die Bürokratie habe zugenommen. Der tschechische Zweig von Lidl sieht das ähnlich. Es ist auch organisatorisch sehr anspruchsvoll, so Lidl-Sprecherin Susanne Holler. Wir bieten die Lebensmittel nicht in unseren Geschäften, sondern in den Logistikzentren an, wohin wir sie auf eigene Kosten liefern. Discountern, die gegen das Gesetz verstoßen und trotzdem Waren wegschmeißen, drohen Geldstrafen von bis zu umgerechnet 390.000 Euro. Eine Frechheit und ein Rückfall in die Enteignungspraxis im Kommunismus, hatten 25 Senatoren argumentiert. Ihre Klage hat das Verfassungsgericht Tschechiens Anfang des Jahres jedoch abgewiesen. Die Neuregelung sei Teil des weltweiten Bemühens gegen Lebensmittelverschwendung und Müllvermeidung. Sie sichere die Versorgung der sozial Schwachen. Außerdem zitierten die Richter die tschechische Grundrechtecharta. In der heißt es, Eigentum verpflichtet.
Marianne Alweis aus Prag. 89 Millionen Tonnen Lebensmittel werden innerhalb der Europäischen Union pro Jahr weggeworfen. Das entspricht etwa 180 Kilogramm pro Einwohner. Die Europäische Kommission, die diese Zahlen zusammengetragen hat, befürchtet, dass die Verschwendung noch zunimmt. In Frankreich ist vor 3 Jahren bereits ein Gesetz in Kraft getreten, das unter anderem die Supermärkte dazu anhalten soll, unverkaufte Nahrungsmittel nicht einfach auf den Müll zu werfen. Und bis 2025 will die Regierung die Lebensmittelverschwendung in Frankreich halbieren. Mehr dazu von Barbara Kostolnik.
Ça suffit, le gâchis. Schluss mit der Verschwendung. Frankreich macht ernst mit seinem Kampf gegen weggeworfene Lebensmittel. Schluss mit Lebensmittelverschwendung.
Ça suffit, le gâchis.fr.
Seit 3 Jahren gibt es nun tatsächlich ein Gesetz, das unter anderem größere Supermärkte mit mindestens 400 Quadratmetern Ladenfläche dazu anhält, unverkaufte Nahrungsmittel nicht einfach auf den Müll zu werfen. Dieser Besitzer eines kleineren Marktes rechnet stolz vor. Vorher habe ich 60 Kilo Nahrungsmittel in der Woche weggeworfen, jetzt sind es 0 Kilo. Die nackten Zahlen sprechen für sich. 93% der Supermärkte halten sich an das Gesetz, auch weil Strafen drohen, bis zu 4.500 Euro pro Verstoß. Und weil man als Unternehmer auch Steuervorteile erhält. Grob gesagt, wer für 100 Euro Lebensmittel an Tafeln spendet, bekommt 60 Euro von der Steuer zurück. Es rentiert sich also auch noch. Nicht nur Supermärkte reißen sich am Riemen, auch viele Bäckereien surfen auf der Welle mit, obwohl sie es nicht müssten. Lokaltermin im Süden von Paris. Solange Gauthier steht vor Yann Chantrel und hat große Taschen dabei.
On va y aller. Bonjour, Valérie.
Auf geht's. Guten Tag. Ich komme sofort.
Attendez, j'arrive. Je me remets dans l'ordre.
Solange schält sich aus dem roten Lieferwagen, mit dem sie die nicht verkauften Backwaren, Kuchen, Croissants aus der Bäckerei abholt. Jeden Mittwoch ist sie hier mit ihren Freundinnen vom Verein Pâtisserie Solidaire, solidarische Konditorei. Wir gehen jetzt in die Backstube und dann sammeln wir alles ein, was sie nicht mehr verkaufen. Wir zählen das, notieren das, weil die Bäckerei das steuerlich absetzen kann. Das ist also auch ein Vorteil für sie. Solange stürmt in die Stube. Und sofort wird das Gebäck gezählt und eingepackt. 20 süße Teilchen und 5 große Hefekuchen. Vor 2 Jahren hat Solange die Pâtisserie Solidaire ins Leben gerufen für ihre Tochter. Wir machen das hier für meine Tochter. Sie ist gestorben, sie war Konditorin, sie konnte Verschwendung nicht ausstehen. Früher haben die Bäcker das Brot einfach weggeworfen. Das sollte man nicht tun. Dafür stehen die Bäcker zu früh auf. Wir müssen aufwachen und Stopp rufen. Als alles im Auto verstaut ist, geht es weiter zu den Resto du Coeur auf der Place de la Nation, wo eine Traube von Menschen auf eine warme Mahlzeit und die Backwaren wartet. Das Gesetz gegen die Lebensmittelverschwendung helfe ihnen sehr, bestätigt Joelle. Sie ist heute für die Ausgabe der Mahlzeiten zuständig. Wir bekommen sehr viele Lebensmittel, die sonst weggeworfen würden, weil die Supermärkte dürfen nichts mehr verkaufen, was in 10 Tagen abläuft. Das kriegen also wir und wir können es den Leuten geben und so geht nichts verloren. Dass die Lebensmittelverschwendung nicht sein muss, gräbt sich immer weiter ins Bewusstsein der Franzosen und treibt dabei ganz neue Blüten. In Savigny-l'Évêque, im Herzen Frankreichs, bietet ein alternativer Supermarkt ausschließlich abgelaufene oder bald ablaufende Lebensmittel an, zum kleinen Preis. Das ist legal und wird von den Kunden sehr geschätzt. Ça suffit, le gâchis.
Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
800 Jahre alte Holzhäuser in Graubünden in der Schweiz und uralte Fachwerkhäuser mit tragender Holzkonstruktion. Der Werkstoff kann lange Zeit Wind und Wetter trotzen. Wie macht man Holz heute witterungsbeständig und das möglichst umweltverträglich? Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Bauen mit Holz wird immer beliebter. Bei der Innenkonstruktion eines Hauses, aber auch bei Fassaden oder beim Bau von Holzbalkonen, Carports oder Zäunen. Doch Holz muss vor Verwitterung geschützt werden und das heißt in allererster Linie, ein Haus muss von Anfang an auf den Holzschutz hin geplant und gebaut werden, damit Schäden durch Feuchtigkeit gar nicht erst entstehen können. Dafür muss verhindert werden, dass sich an irgendwelchen Stellen Tauwasser bilden oder Wasser von außen hochspritzen kann. Holzhäuser werden deshalb auf einen 40 bis 50 Zentimeter hohen Sockel aus Stein oder Beton gesetzt. Holzfassaden müssen das Wasser ablaufen oder abtropfen lassen. Außerdem soll das Bauholz von Hölzern wie Robinie, Eiche, Lärche oder Douglasie bereits so trocken wie möglich sein. mit einer Restfeuchte von weniger als 18%. Besonders geeignet ist Thermoholz, betont Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Thermoholz ist einfach nur Holz, was sehr stark erhitzt wurde. Das ist eigentlich ein Verfahren, was schon seit der Steinzeit den Menschen bekannt ist, indem ich einfach Holz sehr, sehr warm mache, verändere ich die chemische Struktur ein bisschen und dadurch ist es wasserabweisender und schimmelt nicht so leicht.
Alle Maßnahmen des Planens, der Verwendung geeigneten Bauholzes und das richtige Verbauen von Holz nennt Marc Ellinger vom Verband Privater Bauherren den konstruktiven Holzschutz. Das heißt,
indem man Holz zunächst mal gegen Feuchtigkeit von außen schützt, das heißt entsprechende Dachüberstände und eine dichte Dacheindeckung und indem er Holz von einer Befeuchtung von innen schützt, indem er das Ganze luftdicht konstruiert und ausführt.
Denn nicht nur außen, auch innen kann Holz verwittern. Deshalb dürfen auch feuchte Dämpfe aus Küche und Bad dem Holz nichts anhaben. Lüften ist da nur eine Möglichkeit, sagt Marc Ellinger.
Im Duschen entsteht jede Menge Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit geht unter anderem, wenn sie nicht durchs Fenster raus kann, in die Konstruktion. Und wenn dort keine dampfkonvektionsdichten Anschlüsse da sind, geht das auch in die Holzkonstruktion.
Holzschutzmittel, mit denen Holz behandelt wird, sind im Innenraum tabu. Denn sie enthalten teilweise noch immer Biozide, also giftige Stoffe gegen Schädlinge und Pilze, weiß Verbraucherschützer Philipp Held.
Je nachdem, welche Holzschutzmittel ich benutze, können eben auch Stoffe in die Raumluft übergehen. Das war vor allem bei den alten Holzschutzmitteln der Fall. Aber auch bei neueren Holzschutzmitteln sollte man doch jegliche Innenraumbelastung möglichst klein halten.
Aber auch bei der Verwendung von Holzschutzmitteln bei Zäunen, Carports oder Holzbalkonen im Außenbereich ist Vorsicht geboten. Sie können nicht nur ungesund sein, sondern mit dem Regen auch in Boden und Gewässer gelangen und zudem Tieren schaden. Besser sind da Mittel und Lacke oder Lasuren, die mit dem umweltfreundlichen Blauen Engel ausgezeichnet sind. Doch auch bei Zäunen oder Carports steht der konstruktive Holzschutz oben an. Marc Ellinger.
Auch da geht es letztendlich darum, das Holz vor unzuträglicher Feuchtigkeit zu schützen. Das heißt, ich brauche zwischen Erdreich oder Oberkante Einfahrtsbelag bis zur Unterkante der eigentlichen tragenden Holzkonstruktion einen gewissen Abstand, um einfach das Holz aus der Spritzwasserzone rauszuhalten.
Und man sollte sein Haus regelmäßig kontrollieren, rät der Bausachverständige.
Eigentlich sollte man das eigene Haus, während man wohnt, nach jedem größeren Unwetter revisieren. Das heißt, man nachgucken, ob irgendwas beschädigt wurde, sei es ein Dachziegel oder sei es auch eine Fassade, beispielsweise durch Hagelschlag. Und wenn kein größeres Unwetter da ist, einmal im Jahr.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Von Januar bis Ende Mai haben sich bereits 601 Schwalbenfreunde um die NABU-Plakette Schwalbenfreundliches Haus beworben. Die Auszeichnung wird vom Naturschutzbund NABU seit 2009 an Hausbesitzer vergeben, an deren Gebäuden Schwalben nisten dürfen. Bundesweit sind Mehl- und Rauchschwalben stark gefährdet. Der Bestand an Rauchschwalben ist seit 1985 um mehr als 20% gesunken. Bei Mehlschwalben ist der Rückgang ähnlich stark. Nicht nur der Mangel an Nistmöglichkeiten ist ein Problem. Als Insektenfresser sind Schwalben besonders stark vom Insektenschwund betroffen. Schwalbenfreunde sollten bei der derzeit laufenden Mitmachaktion des NABU teilnehmen und beim Insektensommer Sechsbeiner zählen. Der D-Day in London. Ein Thema gleich bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute mit Susanne Kuhlmann im Studio. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.